Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Etwas hat sich bei mir verändert, seit ich das letzte Mal hier war. Zwei Dinge. Sieht man mir hoffentlich nicht an. Aber es sind doch neue Dinge in meinem Leben passiert. Vor genau 8 Wochen bin ich Opa geworden und Heike Oma. Und seit 1. August bin ich im Ruhestand, sozusagen Rentner. Das hört sich alles so alt an, obwohl ich mich doch gar nicht so fühle. Rentner. Nun, ich habe schon vorher gedacht und gesagt auch, die Berufung, im Reich Gottes mitzuarbeiten, die ist nicht in Rente gegangen. Das heißt, ich mache noch ganz vieles genauso weiter wie vorher. Also ich werde weiterhin in Cornerstone mitarbeiten, allerdings einen Tag reduziert. Irgendjemand hatte uns das mal so gesagt, wir waren mal auf so einem Rentnervorbereitungsseminar, weiß nicht, ob es dort war oder woanders, ihr solltet mehr Zeit füreinander haben. Also haben wir jetzt den Freitag für uns als Ehetag eingerichtet. Ich arbeite nur noch 3 statt 4 Tage in Cornerstone, habe noch einen Homeoffice-Tag, um Predigten, Bibelstunden und so weiter vorzubereiten. Aber als freiwilliger Helfer, auch da hat sich mein Status eben verändert an Cornerstone, ich arbeite als freiwilliger Helfer dort noch weiter. Ich unterrichte, es ist nur etwas reduziert worden von mir. Ich darf mir jetzt die Rosinen rauspicken. Ich muss nicht mehr alles machen, das, was ich nicht so mag. Das dürfen jetzt andere machen, Telefondienst. Auch die Mitarbeitersitzung am Freitag fällt für mich aus. Ich bin aber noch in der Lehrersitzung mit dabei. Ja, das sind also so Dinge, die sich geändert haben. Und das ist so ein Zeitpunkt, wo man mal zurückblicken kann. Und da hatte ich eben auch einen Text gefunden bei Paulus, wo er zurückblickt, und zwar auf seine Beziehung zur Gemeinde in Philippi. Die war von ihm gegründet worden auf der 2. Missionsreise. Wir hatten es in der Schriftlesung gehört. Das war so ungefähr zwischen 49 und 51 nach unserer Zeitrechnung nach Christi. Die erste Gemeinde auf europäischem Boden. Während der 3. Missionsreise besuchte er sie noch 2-mal, so am Anfang und am Ende der Reise. Und etwa 4 oder 5 Jahre nach dem letzten Besuch, da war Paulus dann Gefangener in Rom und empfing eine Delegation der Gemeinde in Philippi. Die hatte ihn in der Vergangenheit großzügig unterstützt. Jetzt, als sie von seiner Haft hörten, schickten sie einen Mitarbeiter, Epaphroditus, mit einer Gabe zu ihm. Und Epaphroditus sollte sich um die Bedürfnisse des Paulus kümmern. Diese Beziehung hatte jetzt dann schon 10 bis 12 Jahre angedauert. Und anlässlich dieses Besuches von Epaphroditus und der großzügigen Gabe aus Philippi schreibt er diesen Philipperbrief. Philipper 1, die ersten Verse lese ich und ich lese aus Philipper 4 am Ende des Briefes, weil das ist so wie ein Rahmen. Anders befindet sich dann noch zwischendrin, aber da sieht man, welches Anliegen Paulus hatte am Anfang. Und am Ende, wenn ich nicht sagen würde, da liegen noch Kapitel dazwischen, würde man das gar nicht unbedingt merken. Paulus und Timotheus, Knechte Christi Jesu, an alle Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, mit ihren Vorstehern und Helfern oder Diakonen. Ich danke meinem Gott, jedes Mal, so oft ich eurer gedenke. Immer, wenn ich für euch alle bete, bete ich mit Freude. Und ich danke für eure Gemeinschaft im Dienst am Evangelium, vom ersten Tag an bis jetzt. Ich vertraue darauf, dass er, der bei euch das gute Werk begonnen hat, es auch vollenden wird bis zum Tag Christi Jesu. Jetzt viertes Kapitel. Ihr wisst selbst, ihr Philipper, dass ich beim Beginn der Verkündigung des Evangeliums, als ich aus Mazedonien aufbrach, mit keiner Gemeinde durch Geben und Nehmen verbunden war, außer mit euch. Und dass ihr mir auch in Thessalonich und auch sonst das eine und andere Mal etwas geschickt habt, um mir zu helfen. Es geht mir nicht um die Gabe. Es geht mir um den Gewinn, der euch mit Zinsen gutgeschrieben wird. Ich habe alles empfangen und habe Überfluss. Ich lebe in Fülle. Mir fehlt nichts mehr, seit ich von Epaphroditus eure Gaben erhielt. Einen Wohlgeruch, eine angenehme Opfergabe, die Gott gefällt. Mein Gott aber wird euch durch Christus Jesus alles, was ihr nötig habt, aus dem Reichtum seiner Herrlichkeit schenken. Es war eine Beziehung entstanden zwischen Paulus und der Gemeinde, die man heute eine Partnerschaft im Evangelium nennen würde. Die Philipper haben Paulus unterstützt, nicht einmal, sondern immer wieder. Sie haben ihn nicht vergessen, als er jetzt in Haft war. Sie haben Epaphroditus geschickt, um ihm zu dienen. Und Paulus schreibt nicht als erhabener Apostel, so von oben herab, sondern schreibt als Freund und Bruder, als jemand, der inniglich mit der Gemeinde verbunden ist, der sich von ihr getragen weiß und das auch zum Ausdruck bringt. Und man kann es mit diesen drei Begriffen vielleicht umschreiben: erinnern, danken, vertrauen. Erinnern. Paulus beginnt mit einem Rückblick. Ich danke meinem Gott jedes Mal, so oft ich euer gedenke. Er denkt zurück an die Anfänge. Wir hörten die erste Begegnung mit Lydia, der Händlerin aus Thyatira. Die erste kleine Hausgemeinde. Er denkt an die Freude über Menschen, die Jesus fanden. Danach wird berichtet noch in der Apostelgeschichte der Gefängnisaufseher, der sich selbst umbringen wollte, als er sah, dass die Gefangenen frei waren und dem Paulus dann sagte, tu das nicht. Und er ihm erklärte, wie er und sein ganzes Haus gerettet werden könnten. Und so ließ er und sein ganzes Haus sich taufen. Die ersten Schritte einer jungen Gemeinde, an die er sich erinnert, die sofort Gegenwind bekam. Da auch in der Apostelgeschichte wird beschrieben, dass da eine Magd war mit einem Weissagegeist, die gesagt hat, diese Männer sind von Gott gesandt und die Richtiges über Paulus und seine Gefährten sagte. Aber das wollte Paulus gar nicht. Er wollte nicht von Dämonen oder so gepriesen werden. Und so trieb er den bösen Geist aus dieser Magd aus. Und diese Magd hatte natürlich Besitzer gehabt und die hatten ihren Profit verloren. Wenn sie das jetzt nicht mehr tun konnte, zu weissagen und Dinge vorauszusehen, ja, dann waren sie ärmer dran und wollten eben Paulus so schnell wie möglich loswerden. Paulus betet für die Gemeinde. Es war nicht nur eine einseitige Beziehung, ich empfange Geld. Nein, er betet für sie. Er hat ihnen das Evangelium gebracht, wofür die Gemeinde sehr dankbar war. Aber er bricht die Beziehung nicht ab oder lässt sie einschlafen. Er betet für sie und er tut es mit Freude. Warum? Weil er sieht, was Gott getan hat. Weil er weiß, dass diese Gemeinde nicht nur Empfänger des Evangeliums war, sondern Partner geworden ist bei der weiteren Verbreitung des Evangeliums. Und ich weiß nicht, ob das jedem bewusst ist. Ihr als Gemeinde seid ja auch Mitteilhaber gewesen an dem, was ich und Heike in Ghana und jetzt in Cornerstone an der Missionsbibelschule getan haben. Wenn ich jetzt zurückblicke, das Ganze begann, die erste Vorbereitung, Sprachkurs 1990, Januar 1991, dann Eintritt in den WEG, dann Ausreise als Kurzzeitmitarbeiter für 2 Jahre, dann der volle Vorbereitungskurs von 5 Monaten, wo ich dann Heike kennenlernte. Und dann war ich insgesamt über einen Zeitraum von 14 Jahren in Ghana. Wer war denn schon hier 1990, 1991? 3 sehe ich auf jeden Fall. Recht jung damals noch. Genau. Und seitdem eine lange Zeit, 36 Jahre fast jetzt, habt ihr auch mitgetragen, mitgebetet, die Sendung durch meine Heimatgemeinde in Essen mit unterstützt. Aber ich habe eben nicht nur einen Mitarbeiter da draußen in Ghana oder jetzt in den Niederlanden unterstützt, ihr habt mit am Reich Gottes gebaut. Und die Geschichte hat ja noch viel früher begonnen hier, als ich den EC besuchte. Ich weiß gar nicht, 1974 oder 1975 war das. Und wo ich dort zum Glauben gefunden habe. Eine lange Geschichte. Und ich denke auch eine Segensgeschichte. Sich erinnern. Und aus diesem Erinnern folgt dann das Danken. Paulus sagt, ich danke für eure Gemeinschaft im Dienst am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt. Das ist mehr als Sympathie. Und das ist auch mehr als Danke für die Überweisung eurer Gaben. Es ist eine geistliche Partnerschaft geworden. Ein Miteinander im Dienst. Paulus hat die Gemeinde gegründet und weiterhin geistlich unterstützt. Und die Gemeinde hat ihn unterstützt. Beide alleine hätten das gar nicht alles tun können. Auf eigenen Füßen als Christen stehen, als Missionar in manchmal auch feindlicher Umgebung das Evangelium zu verkünden. Aber gemeinsam konnten sie sich gegenseitig stärken und Paulus hat zum Segen gewirkt, der bis heute durch seine Briefe andauert und wir heute noch von ihm Segen empfangen. Ich möchte, weil dieser Bibeltext im zweiten Teil auch so interessant ist, einen kleinen Exkurs machen. Ein kurzer Blick in die damalige Gesellschaft. Irgendwie hat man doch den Eindruck, wenn Paulus das schreibt, der macht so einen Eiertanz. Ja und nein. Er sagt, mit keiner Gemeinde war ich durch Geben und Nehmen verbunden, außer mit euch. Vers 15. Er ist also dankbar. Und Vers 17 sagt er aber dann, es geht mir nicht um die Gabe. Ja, was denn nun? Ist er nun dankbar für die Gabe oder sagt er, oh, die Gabe zählt gar nicht so. Es geht mir um den Gewinn, der euch mit Zinsen gutgeschrieben wird. Was soll denn das jetzt wieder heißen? Wer von euch gespendet hat, hat er da irgendwelche Zinsen mal auf seinem Bankkonto anschließend gesehen? Ich denke nicht. In der damaligen Welt gab es Beziehungen, die nennt sich Patron-Klient-Beziehung oder Gönner und Gefolgsmann, Versorger und ein Abhängiger, jemand, der Vorteile verteilt und jemand, der dafür loyal sein muss. Ein Mächtiger oder Reicher gab etwas und der Abhängige schuldete ihm Loyalität, Respekt, Unterstützung. Er pries seinen Namen des Wohltäters in der Öffentlichkeit. Es war ein Geben und Nehmen. Also es war nicht nur einseitig, dass der Reiche, der Gönner immer gab. Er empfing auch etwas. Er hatte Status in der Gesellschaft, dadurch, dass er viele Anhänger hatte. Viele, die gut über ihn sprachen. Als ich Theologie studiert habe, hatte ich damals nie etwas über Patron-Klient-Beziehung gehört. Ist vielleicht auch hier der Begriff neu. Aber heute, wenn ich in der Bibliothek neue Einführungen des Neuen Testament bestelle, da steht immer ein Kapitel jetzt drin, wenn es um die gesellschaftlichen Zustände ging, in denen das Evangelium verkündigt wurde, die Briefe geschrieben wurden. Und wenn es diese Beziehung auch heute noch in der Mehrheitswelt gibt, in anderen Ländern, auf anderen Kontinenten, Afrika, Asien. Wir hören das manchmal in den Nachrichten, vielleicht kann man sich noch mal erinnern. Mir ist ein Beispiel aus Thailand bekannt. Vor Wahlen wurde gesagt, da geht ein reicher Politiker rum in die Dörfer und verteilt Geld. Der kauft sich doch seine Stimmen. So sieht das für uns aus, weil wir diese Beziehung Patron-Klient nicht mehr so kennen. Dort bedeutet das einfach, da ist jemand, der hat Vermögen und der gibt es aus. Andere können davon profitieren, wenn sie in Not sind. Und natürlich, wenn mir jemand hilft, dann ehre und achte ich ihn. Und wenn es dann zu Wahlen kommt, natürlich wähle ich ihn dann, weil er hilft mir ja. Das klingt dann anders, als wenn man sagt, da kauft dir einer Stimmen. Das ist unsere westliche Interpretation. Es gibt Gesellschaften, da kann dieses Patron-Klient-System auch gut funktionieren. Es ist anders als bei uns. Es ist nicht hundertprozentig demokratisch, wie wir das kennen, aber es kann funktionieren. Aber wie jedes gesellschaftliche System kann es auch durch Sünde missbraucht werden. Die, die abhängig sind, versuchen, den Mächtigen zu manipulieren, schmeicheln ihm oder fordern, gib mehr, wenn du unsere Loyalität willst. Und der, der oben ist, sagt, ich gebe doch schon so viel und jetzt tut mal etwas mehr für mich. Und dann ist aus einer möglicherweise guten Beziehung doch eine sehr angespannte Beziehung geworden. So wie bei uns Gesellschaft gut funktionieren kann in einer Demokratie oder auch nicht. Paulus wendet hier in diesem Abschnitt ganz bewusst ein paar rhetorische Kniffe ein, um dieses hierarchische Denken von oben und unten, von Geben und Empfangen zu durchbrechen, was so typisch in seiner Kultur war. Paulus spielt die Verpflichtung herunter, die normalerweise durch die Annahme von Unterstützung entstehen würde. Das muss man sich mal vorstellen. Eine Gemeinde gibt eine bedeutsame Gabe. In der Kultur würde das bedeuten, Paulus ist jetzt dieser Gemeinde hörig geworden. Er müsste tun, was diese Gemeinde sagt, weil sie hat ihm ja etwas Gutes getan. Sie könnte zum Beispiel sagen, Paulus, komm doch mal her und bleib mal ein paar Monate bei uns. Wir brauchen dich, wir brauchen mehr Lehre, wir wollen etwas mehr von dir hören, wir unterstützen dich ja auch, nun komm und mach doch bei uns mal noch etwas mehr. Paulus hätte seine Freiheit verloren, so wie der Geist Gottes ihn geführt hat, dann auch in neue, unerreichte Gebiete zu gehen. Das wollte er nicht. Er wollte einzig und allein von Gott, von Jesus Christus abhängig sein. Deswegen sagt er, Vers 18, ich habe alles empfangen von euch, danke, und ich habe Überfluss. Ich lebe in Fülle, mir fehlt nichts mehr, seit ich von Epaphroditus eure Gaben erhielt. Da kann man sich natürlich überlegen, also wenn es diesem Missionar so gut geht, müssen wir dann überhaupt noch spenden? Das will er natürlich auch nicht. Und er möchte das einfach jetzt mal zurechtrücken. Dieses Patron-Klient-Verhältnis, sagt er, sagt es hier indirekt, wir alle haben doch einen großen Gönner, Versorger, Patron. Das ist doch Gott. Wir alle sind doch Klienten von Gott. Und so kann man das Neue Testament nämlich auch lesen. Gott als der Vater sorgt für uns, gibt, was wir brauchen. Und er möchte natürlich, dass wir ihn preisen, von ihm weitersagen in dieser Welt, tun, was er gerne möchte, ihm dienen. Paulus sagt dann, es geht mir nicht um die Gabe, Vers 17, es geht mir um den Gewinn. Also wenn die Gemeinde gegeben hat, dann empfängt sie auch etwas. Er sagt, Zinsen gut geschrieben werden. Und es ist deutlich, das ist nicht das irdische Bankkonto. Das sind die Zinsen, die im Himmel bei Gott angeschrieben werden für uns. Das heißt, das, was die Gemeinde durch ihr Geben getan hat, da ist das Geld oder was immer sie geschickt haben, nicht auf einmal weg, sondern es ist mit Zinsen im Himmel angelegt. Und wir werden es eines Tages dort wiederfinden. Unser Geben in die Arbeit des Reiches Gottes verpufft nicht einfach, sondern es ist eine himmlische Anlage, die dort im Himmel auch Zinsen erwirtschaftet. In Vers 18 sagt er dann etwas anderes. Ich habe eure Gaben erhalten. Diese Gaben sind ein Wohlgeruch, eine angenehme Opfergabe, die Gott gefällt. Da greift das aus dem Alten Testament aus, wo das Volk Opfer gebracht hat im Tempel. Gott hat das vorgeschrieben, wie diese Gaben, diese Opfergaben gebracht werden sollten. Und gesagt, wenn ihr das in der rechten Art und Weise, in der rechten Haltung tut, dann ist das mir eine sehr angenehme Opfergabe. Nicht, dass Gott jetzt verbranntes Fleisch und Fett brauchte, aber die Herzenshaltung, die dahinter steht, das Geben an Gott. Und wenn es einem vielleicht auch schwerfällt, es ging ja immer das beste Lamm, beste Schaf, das geopfert werden sollte, nicht ein Tier, das am Hinken war und krank war. Solche Opfer wollte Gott nicht. Es sollte ein gesundes, fehlerloses Tier sein. Das Beste, was die Bauern hatten. So bedeutet Geben im Reich Gottes, es kann mich etwas kosten, das mir nicht so ganz leicht fällt. Ich gebe nicht nur ein paar Cent, was ich so noch gerade übrig habe an Wechselgeld, sondern es darf mich etwas kosten. Und jetzt sagt Paulus hier in Vers 18, wenn das, was er von ihnen empfangen hat, doch eine Opfergabe ist, dann sind sie ja nicht der Gönner, der Patron, sondern sie, die Gemeinde, ist selber Klient und gibt Gott, dem Patron von uns allen, etwas zurück, was sie empfangen haben von ihm. Der Geber wird zum Verwalter der Ressourcen Gottes. Er hat selber empfangen. Und er macht nicht den Empfänger, in diesem Fall Paulus oder ein heutiger Missionar, zum Klienten des Verwalters der Gemeinde, sondern wir alle zusammen sind Klienten Gottes. Was die Gemeinde Paulus gegeben hat, hat sie eigentlich Gott gegeben. Das gibt Paulus dann die Freiheit, die Gemeinde nicht an die erste Stelle zu setzen, sondern dabei zu bleiben, Gott und der Heilige Geist, die stehen an erster Stelle und die bestimmen, wie meine Missionsarbeit geschehen soll. Die Beziehung basiert dann nicht auf soziokulturellem Status, wie es in einer Gesellschaft so üblich ist, sondern es ist eine gemeinsame Identität als Brüder und Schwestern in Christus. Wir alle haben einen großen Patron, von dem wir abhängig sind. Und diese Berufung zum Evangelium, dessen Verkündigung, ist eben auch dann eine gegenseitige Verpflichtung. Geben, Fürbitte, Besuche. Durch diese Neuausrichtung, die Paulus hier im Philipperbrief niederlegt, werden eben er und die Gemeinde zu Partnern in der Mission. Und nicht die Gemeinde ist der Wohltäter, die einen Anspruch auf seine Loyalität haben. Paulus will sich nicht vereinnahmen lassen, sondern einzig und allein von Gott abhängig sein. Das heißt, er sagt es nicht aus einer Überheblichkeit, ich habe Überfluss, ich habe, was ich brauche. Er sagt es nur, um klarzustellen, ich bin nicht im Letzten von euch abhängig, ich bin abhängig von Christus. Das schmälert überhaupt nicht seine Dankbarkeit, die er empfindet für das, was die Gemeinde für ihn getan hat. Er ist von Herzen dankbar, er schätzt die Gemeinde. Epaphroditus ist krank geworden, als er in Rom bei Paulus war. Die waren in großer Sorge um ihn, wird er das überleben oder nicht? Erinnern, danken. Und dann ist die Frage, wie geht es denn weiter? Vertrauen. Wenn wir zurückblicken und dankbar sind, können wir etwas davon lernen aus der Vergangenheit für die Zukunft? Die Gemeinde in Philippi lebte ja unter Druck. Sie erlitt Anfeindungen. Und dann ist es leicht, die Freude zu verlieren. Es wird auch gesagt, der Brief an die Philipper ist ein Brief der Freude. Man kennt diesen berühmten Vers, ich sage euch, freut euch, und abermals sage ich euch, freut euch in dem Herrn. Man kann mal unterstreichen, wie oft das Wort Freude vorkommt im Philipperbrief. Das war eine ernste Gefahr angesichts des Druckes von außen. Lohnt es sich noch, Christ zu sein? Aber Paulus sagt da, ich vertraue darauf, dass er, der bei euch das gute Werk begonnen hat, es auch vollenden wird. Es hängt nicht nur an euch, es ist Jesus Christus, der ein Werk in euch begonnen hat und das auch vollenden wird. Und am Ende des Briefes sagt er dann, mein Gott aber wird durch Christus Jesus alles, was ihr nötig habt, aus dem Reichtum seiner Herrlichkeit schenken. Das ist nicht billiger Trost, sondern es ist eine Verheißung, ein Versprechen. Gott hat angefangen, Gott wird es gut weitermachen und zu Ende führen. Und Gott wird versorgen. Mich durch euch, aber auch ihr werdet nie zu kurz kommen. Gott wird auch euch versorgen. Es ist eine Ermutigung für die Gemeinde in Philippi, aber auch Ermutigung für Gemeinde und Mitarbeiter hier und heute. Erinnert euch, Gott hat Großes getan. Dankt für die Partnerschaft im Evangelium über so viele Jahre und vertraut. Gott wird auch in Zukunft geben, was ihr braucht. Wenn Gott euch doch in der Vergangenheit so gut durchgetragen und versorgt hat, sollte er dann damit heute aufhören? Es ist eigentlich nicht anzunehmen, dass Gott seinen Charakter auf einmal ändern sollte. Mein Gott aber wird euch durch Christus Jesus alles, was ihr nötig habt, aus dem Reichtum seiner Herrlichkeit schenken. Amen. Herr Jesus Christus, ich möchte dir danken dafür, dass du Paulus in deinen Dienst gerufen hast, dass er erlebt hat, wie eine Gemeinde entstanden und gewachsen ist und wie diese Gemeinde ihn noch ganz treu über viele Jahre unterstützt hat und wie das eine gute Partnerschaft war, ein Miteinander ohne ungesunde Abhängigkeiten. Danke, dass wir alle gemeinsam an deinem Reich mitarbeiten dürfen. Du hältst uns für würdig dafür, obwohl wir uns selber oft nicht für würdig halten. Danke auch für diese Gemeinde hier in Langenfeld. Alles, was sie gegeben, mitgetragen hat, mitgebetet hat, für den Dienst von Heike und mir. Danke, dass man da mit großer Dankbarkeit auch zurückblicken kann. Und danke, dass du auch eine gute Zukunft für uns alle hast. Amen.